Ein an Zeige- und Mittelfinger gepresster Daumen. Der hagere Professor Krux, erster Tutor der Gilde, blickte auf seine Schüler herab.
»Wir morden nicht«, sagte er.
Der Professor sprach immer sanft, aber seine Stimme klang irgendwie durchdringend und konnte selbst das Heulen eines Orkans übertönen.
»Wir nehmen nicht an Hinrichtungen teil, ebenso wenig an Massakern. Das Foltern, in diesem Punkt, könnt ihr ganz sicher sein, überlassen wir anderen. Niemand von uns befleckt sein Gewissen mit Verbrechen der Leidenschaft oder des Hasses. Profitgier ist uns fremd. Wir inhumieren nicht, weil wir Gefallen daran finden oder für eine Sache eintreten. Es geht uns keineswegs darum, irgendwelche Vorteile zu erringen. Um es noch einmal zu betonen, derartige Motive sind in höchstem Maße verdächtig. Wenn ihr jemandem ins Gesicht seht, der bereit ist, für eine Sache zu töten, so riechen eure Nasen zweifellos den Geruch des Abscheus. Solltet ihr jemals Gelegenheit bekommen, eine flammende Rede zu hören, die einen heiligen Krieg beschwört, so nehmen eure Ohren gewiss das heisere Krächzen des Unheils wahr, während der Schuppenschwanz des Verhängnisses über die Reinheit der Sprache kratzt. Nein, wir inhumieren, weil man uns dafür bezahlt. Und da gerade wir über den Wert des menschlichen Lebens Bescheid wissen, ist es nur angemessen, dass man uns gut bezahlt. Gibt es ein besseres Motiv, das auf jede Heuchelei verzichtet? Nullus totus ohne monetus, so heißt unser wichtigster Grundsatz. Vergesst das nicht. Ohne Geld muss niemand dran glauben. Professor Krux legte eine kurze Pause ein. Und stellt immer eine Quittung aus, fügte er hinzu.
»Es ist alles in bester Ordnung«, sagte Schelter.
Tepic nickte düster. Genau das mochte er so an Schelter. Er hatte die beneidenswerte Fähigkeit, nie ernsthaft über das nachzudenken, was er anstellte. Eine Gestalt trat zögernd durchs offene Tor. Das Tor des Gildenhauses wurde nie geschlossen. Angeblich stand es immer offen, weil der Tod nie Feierabend machte. Aber hier soll der eigentliche Grund genannt werden. Im Lauf der Jahrhunderte waren die Angeln verrostet, und niemand hatte sich die Mühe gemacht, etwas dagegen zu unternehmen. Das Licht der Fackel im Pförtnerhäuschen fiel auf blondes, lockiges Haar.
»Ihr habt's also geschafft«, sagte Arthur und seufzte erleichtert.
Während der vergangenen 7 Jahre hatte er sich erheblich verändert. Da der große Orm durch Abwesenheit glänzte und nicht darauf bestand, organischen Tribut für Mangel an Frömmigkeit zu verlangen, gab Arthur schließlich die Angewohnheit auf, sich dauernd seinen Mantel über den Kopf zu ziehen. Seine zierliche Gestalt gab ihm einige berufliche Vorteile in engen Nischen und schmalen Gassen. Die angeborene Tendenz zu kanalisierter Gewalt offenbarte sich, als es Flimo Achduschreck und einige seiner Kumpel für lustig hielten, die neuen Schüler in einen großen Sack zu stopfen. Sie wollten mit Arthur beginnen. Es erforderte die Kraft aller Jungen im Schlafsaal, den kleinen Knaben zu bändigen und ihm die Reste eines zerschmetterten Stuhls aus den Händen zu ziehen. Später munkelte man, Arthur sei ein Nachkomme Johann Ludorums, der als bester Assassine in der ganzen Gildengeschichte galt. Söhne toter Assassinen bekamen ein Stipendium. Extra zu diesem Zweck gab es einen Sozialfonds. Von Anfang an hatte niemand daran gezweifelt, dass Arthur die Abschlussprüfung bestehen würde. Er brauchte keinen Nachhilfeunterricht und man gestattete ihm den Umgang mit exotischen Giften.
Vielleicht blieb er im Gildenhaus, um nach seinem Studium wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Die drei jungen Männer warteten, bis die Gongs in der Stadt zweimal schlugen. Das heißt, jeder einzelne Gong schlug zweimal und schien darauf zu warten, dass die Reihe an ihn kam. Was Uhrwerke betraf, fehlte es der Technologie in Ankh-Morpork an der notwendigen Präzision. Außerdem, viele Bürger der Stadt stellten sich unter Stunden etwas vor, das mit dem Kreditwesen in Zusammenhang stand. Das Bong-Bong dauerte eine Zeit lang, und schließlich einigten sich alle Viertel der Metropole darauf, dass es mindestens 2:05 war. Tepic und seine beiden Begleiter blickten stumm auf ihre Schuhe.
»Tja, das wär's«, sagte Shelter. »Armer Käseweiß«, murmelte Arthur. »Eine tragische Sache, wenn man genauer darüber nachdenkt.«
»In der Tat«, bestätigte Shelter. »Er schuldet mir noch einen Ankh-Morpork-Dollar.«
»Naja, wir sollten jetzt aufbrechen. Ich habe eine Überraschung für uns vorbereitet.«